Vielen Dank an der Stelle an Bauhaus für diesen guten Spot. Ihr dürft natürlich in den Baumarkt eures Vertrauens gehen. Und ich verrate euch nicht, was mein Lieblingsbaumarkt ist. Jesus, wenn's gut werden soll, das ist unsere neue Predigtreihe. Und wir alle kennen das, was in diesem Werbespot irgendwie angesprochen wird. Ich glaube, weil wir alle irgendwie da sind, weil wir alle leben, bedeutet das ja, dass wir auch irgendwie mit diesem Leben klarkommen müssen. Und eigentlich wollen wir auch, dass es gut wird. Mal gelingt uns das vielleicht auch gut, manchmal gelingt uns das vielleicht weniger gut. Mal fühlen wir uns auf der Sonnenseite, mal sind wir irgendwie auf der Schattenseite, mal sind wir dankbar und manchmal verzweifelt. Und immer wieder werden wir herausgefordert und wir fragen uns, wie sich vermutlich die allermeisten Menschen auf der Welt, wie kann uns ein gutes Leben gelingen? Also perfekt muss es gar nicht sein, aber wie kann es denn gut werden? Und das ist eine wirklich gute Frage, das ist eine wichtige Frage und die sollte man auch nicht nach hinten schieben. Ich finde die total relevant für jedes Leben und die hilft uns weiter. Wie sieht ein gutes Leben aus? Ich habe für mich in den letzten Jahren festgestellt, dass mir, wenn ich Sachen erlebe, die mich besonders herausfordern, die ich irgendwie schwierig finde, dass mir ein Gedanke beziehungsweise eine Haltung total hilft. Wenn ich mich selbst als einen Lernenden sehe, dann muss ich nämlich gar nicht immer alles richtig machen. Ich handle so, wie ich schon weiß, nach bestem Wissen und Gewissen, aber auch eben mit dem, was ich gerade fühle, was ich möchte, was ich kann, wo ich Bauchschmerzen habe, wo ich meine Grenzen wahrnehme. Ich mache und dabei lerne ich dazu. Und wenn ich zum Beispiel in einem Konflikt bin mit irgendjemandem und die Stimmung wird irgendwie immer aufgeheizter und ich merke, ich glaube, ich komme hier nicht mehr so perfekt raus aus dieser Situation. Ich werde hier vermutlich nicht mehr alles richtig machen können. Dann hilft mir der Gedanke total, dass ich aus dieser Situation etwas lernen kann. Ich schaue, was ich jetzt daraus lernen kann. Vielleicht schaue ich mir auch den Menschen an, der mir gerade gegenüber sitzt, der mir vielleicht widerspricht, der etwas sagt, was mich unfassbar provoziert, was ich vielleicht sogar für kompletten Bullshit halte. Und dann frage ich mich aber, was kann ich von dir lernen? Du führst ein anderes Leben als ich, aber wir leben ja auf derselben Welt. Du siehst, du spürst, du fühlst, du denkst und du erlebst anders. Zeig mir was von deiner Welt. Vielleicht weiß ich nachher mehr. Oder wenn ich vor einem unlösbaren Problem stehe, wo ich nicht weiß, wie ich das wegbekomme und dann aber weiß, dass ich ein Lernender bin, dann geht es manchmal gar nicht so sehr darum, das Problem möglichst schnell wegzubekommen, sondern es geht darum, um erfahrungreicher zu werden, um friedenreicher zu werden und danach mit diesen Erfahrungen und mit diesem Frieden weiterzumachen. Wenn ich diese Gedanken habe, dann bekommt Jesus auch in meinem Leben eine total andere Funktion. Eine, die eigentlich viel mehr zu ihm passt. Weil wenn es dann nämlich ganz schlimm ist, dann muss er nicht die Feuerwehr sein, die ganz schnell kommt und den Brand löscht und alles schnell wieder beseitigt, damit nichts mehr zu sehen ist. Und wenn es gerade gut läuft, dann ist er auch nicht derjenige, der am Rand steht und zuschauen muss, weil er mich beim Genießen nicht stören darf. Er bekommt eine andere Funktion. Er wird erstmal so eine Art Teilnehmer meines Lebens, dann wird er ein Einflussnehmer, dann wird er ein Lehrer und ein Mentor für mein Leben. Jemand, der es versteht, aus all den Erfahrungen und Wirrungen ein gutes Leben zu machen. Kein perfektes, aber eines, das gut für mich ist, mit dem ich zufrieden sein kann und wo ich mit mir, mit Gott und mit meiner Umgebung immer mehr im Reinen bin. Und so begegnet mir auch Jesus in der Bibel. So will er sein für die Menschen. Er möchte ein Mentor sein. Als Jesus in Erscheinung tritt auf der Bildfläche, als er bekannt wird, ist er ein Rabbi, also ein Lehrer und ein Mentor. Und die Evangelisten berichten alle etwas unterschiedlich über die ersten Begegnungen von den Jüngern von Jesus mit Jesus, ihrem Rabbi. Und die plausibelste Erklärung für mich ist, dass sie tatsächlich teilweise unterschiedliche Begegnungen beschreiben oder auch unterschiedlich ausführlich beschreiben. Johannes beschreibt zum Beispiel so eine Art erstes Kennenlernen der Jünger mit Jesus. Matthäus und Markus beschreiben die Berufung von den Jüngern am See Genezareth. Das kennt man so am ehesten. Und Lukas beschreibt diese Berufung noch viel ausführlicher und detailreicher, so dass es fast wie eine andere Geschichte klingt. Den Evangelisten ist es auch gar nicht so unbedingt wichtig, alles immer in der exakt richtigen Reihenfolge zu beschreiben, außer Lukas. Der beginnt sein Evangelium nämlich mit spannenden Worten, die lese ich euch einmal vor. Also Lukas, Evangelium ganz am Anfang. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließe. Kleine Auslassung. Auch ich bin den Anfängen noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich entschlossen, für dich, verehrter Theophilus, alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Wenn du die Bibel liest, und das kann ich empfehlen, das ist ein spannendes Buch, dann kann es sein, dass du an unterschiedlichen Stellen die gleiche Geschichte findest und es kann sein, dass sie anders ist. Vielleicht klingt sie sogar ein bisschen widersprüchlich. Und dann hilft es total zu verstehen, dass die Autoren der Bibel ihre Beobachtungen aufgeschrieben haben. Sie haben keine Video- oder Tonaufnahmen gemacht und dann Transkript geschrieben, sondern sie haben das notiert, was sie besonders wichtig und erzählenswert fanden. Jeder hat sozusagen eine eigene Perspektive auf die geschilderte Situation. Und das stört uns kein bisschen, das ist genauso gut. Ein Fokus auf etwas zu legen, hilft nämlich total beim Verstehen. Und deshalb werde ich auch gleich, wenn es darum geht, wie die Jünger zu Lernenden wurden, unterschiedliche Stellen aus den Evangelien nehmen, um euch so eine Art kleines Gesamtbild zu geben von dem, wie die Jünger zu Lernenden wurden. Und ich hoffe, dass uns das hilft, das den Jüngern nachzumachen und ebenfalls eine lernende Haltung einzunehmen. Johannes beschreibt vermutlich so eine Art erstes Kennenlernen zwischen den Jüngern und Jesus. Und das lese ich euch mal zuerst vor. Das steht in Johannes 1, also dem Johannesevangelium, Kapitel 1, 35 bis 51. Johannes 1, 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes, also Johannes der Täufer, mit zwei seiner Jünger wieder dort. Als Jesus vorbeiging, schaute Johannes ihn an und sagte: Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie: Was wollt ihr? Sie antworteten: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf: Kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagt zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn: Das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael erwiderte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete: Glaubst du das, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm: Amen, Amen, das sage ich euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und von dort wieder zu ihm herabsteigen. Eine ganz spannende Stelle. Andreas und ein anderer Jünger waren schon Jünger von Johannes, dem Täufer, und sie trafen Jesus. Und Johannes, der Täufer, hat eine ganz tiefe Gewissheit, dass dieser Jesus der Messias ist. Er sagt, es ist das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger sind daraufhin total motiviert, diesen Jesus kennenzulernen. Sie laufen ihm hinterher. Ich glaube, Andreas ist kein Deutscher gewesen und schon gar kein Norddeutscher. Ich mache zwischendurch die Erfahrung, wenn ich von etwas total begeistert bin, wenn ich vielleicht von einem Theologen begeistert bin, von einer Pastorin, von einem Autor, der mich total inspiriert hat und ich möchte, dass jemand anderes davon auch fasziniert ist, dann muss ich hier in Norddeutschland tief stapeln. Dann kann ich nicht begeistert reden, dann das weckt eher Skepsis. Sondern man muss ganz vorsichtig sagen, hier, ich habe da was, das finde ich eigentlich ganz gut, das und das sehe ich kritisch, aber das und das ist hilfreich. Und dann wecke ich so langsam Interesse. Das scheint da anders gelaufen zu sein. Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, guckt vielleicht mit einem verklärten Blick und die beiden Jünger denken, okay, gut, dem laufen wir hinterher. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir Norddeutsche, wir in der FEG Oldenburg wieder mehr so werden wie diese beiden Jünger. So ein bisschen Neugierde entwickeln, Lust darauf, Spannendes von und mit Jesus zu lernen. Dass wir nicht immer 1000 oder 100.000 Mal überlegen müssen, bevor wir ein Buch lesen, einen Podcast oder eine Predigt hören, sondern neugierig auf das sind, was wir noch über Jesus lernen können. Oder von anderen. Und dass wir auch neugierig sind auf andere Christen oder auf andere Nichtchristen. So wie Andreas. Lust darauf haben, mehr über Jesus kennenzulernen. Vielleicht auch an Orten, wo wir ihn gar nicht so sehr vermuten. Oder wo die Leute total begeistert sind und das in uns Skepsis hervorruft. Die zwei Jünger von Johannes laufen Jesus einfach hinterher und Jesus wendet sich ihnen zu. Und ich glaube, so läuft das auch noch heute. Wenn du neugierig bist auf das, was es von oder über Jesus noch zu erfahren gibt, dann wirst du ihn auch antreffen. Und vielleicht fragt er dich auch genau, wie er die Jünger fragt, was wollt ihr? Vielleicht ist das so eine Situation, wo du vielleicht eine Predigt oder einen Podcast hörst oder dich mit jemandem unterhältst, der seinen Glauben irgendwie anders, vielleicht sogar kraftvoller lebt als du. Vielleicht liest du ein Buch, das dich herausfordert oder das dich irritiert. Vielleicht hast du eine spirituelle Begegnung mit Gott. Du machst eine Gebetsübung oder eine Meditation und merkst, irgendwie passiert hier noch mehr, als dass ich entspanne. Irgendwie wirkt hier Gott, irgendwie scheint er da zu sein. Vielleicht spricht er sogar zu mir. Und du fragst dich, was mache ich hier? Warum tue ich das? Wo soll das hinführen? Oder vielleicht fragst du dich auch, was will und erwarte ich eigentlich von Jesus und von meinem Glauben an ihn? Und diese beiden Jünger antworten auf die Frage von Jesus, was wollt ihr, mit Rabbi, wo wohnst du? Klingt in unseren Ohren ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich ist die Frage nach dem Wohnort impliziert den Wunsch nach, wo ist der Ort, wo wir dir zuhören können? Wo ist der Ort, wo wir dich kennenlernen können? Und sie ist nichts anderes als die Frage, dürfen wir dich und deine Lehre kennenlernen? Das, was du zu sagen hast. Im Judentum war es viel üblicher, dass ein Rabbi quasi die Worte Gottes, die Tora oder das, was man noch dazu aufgeschrieben hat, dass man das auslegte, dass man das aufs Leben anwendet, dass man darüber diskutierte. Und jeder Rabbi hatte seine eigene Perspektive auf das geschriebene Wort Gottes und es war es erstrebenswert, quasi neue Perspektiven zu gewinnen. Und die Jünger sind offen. Sie haben Respekt, aber keine Angst. Und sie suchen den Kontakt zum Messias, indem sie sich in die Rolle des Schülers begeben. Und Jesus antwortet zu ihnen, kommt und seht. Er lädt sie ein, aber er zwingt sie nicht. Er sagt, seht, beobachtet, fällt euer eigenes Urteil. Lernt, indem ihr euch selbst überzeugt. Dieses Prinzip, also ohne Propaganda, so mit Inhalten überzeugen, das setzt sich irgendwie fort. Jesus ist das absolute Gegenteil von einem Verführer. Er muss nichts verheimlichen, er muss nichts verschleiern oder umdeuten oder manipulieren. Seine Lehre und sein Leben halten jeden Realitätscheck stand. Sein Vorbild passt in das Leben der Jünger und sein Vorbild passt auch in das Leben von uns heute. Von Jesus zu lernen, davon bin ich zutiefst überzeugt, bringt immer eine Bereicherung mit. Davon haben wir was. Und das darf man so kritisch hinterfragen, wie man nur möchte. Jesus hält das aus. Und dieses Prinzip überträgt sich auch auf die ersten Jünger. Man merkt, Philippus erzählt Nathanael von seiner Begegnung mit Jesus. Dieser glaubt ihm nicht, hinterfragt das kritisch, sagt, aus Nazareth kann noch nichts Gutes kommen. Und Philippus textet ihn nicht mit Argumenten zu für die Jesus-Nachfolge, sondern er sagt schlicht, komm und sieh selbst. Appelliert an sein Ausprobieren, an seine Neugierde. Schau dir das doch mal an. Guck mal und dann reden wir weiter. Und auch Paulus greift viel später dieses Prinzip total gut auf in einem Text, den ich sehr mag. Und zwar ist das der Abschluss des Thessalonicher Briefes. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 22. Und auch wenn das viel später passiert ist, lese ich euch das trotzdem einmal vor. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 22. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Ich finde, dieser Text strotzt nur so von einer Lernbereitschaft. Dankt Gott für alles. Aber es geht nicht um eine blinde Lernbereitschaft, denn da steht auch, prüft alles und das Gute behaltet und haltet euch vom Bösen fern. Jesus befähigt uns zum Lernen. Wir müssen keine Angst vor neuen Erfahrungen haben. Überhaupt nicht. Wir können das prüfen. Wir checken anhand dessen, was wir bereits über Jesus wissen und welche Erfahrungen wir mit ihm gemacht haben, ob das Neue, was uns begegnet, passt. Und wenn das nicht passt, dann könnte es ja sein, dass eine Korrektur von dem dran ist, was ich immer für richtig gehalten habe. Oder ob das Neue vielleicht interessant, aber doch falsch oder zumindest nicht relevant für mich ist. Und wir checken das auch mit unserem Leben oder mit dem Leben um uns herum. Passt das, was ich hier gerade lerne, von Jesus lerne? Passt dieses Vorbild von Jesus hier in diese Situation? Vor ein paar Wochen habe ich in einer Predigt gesagt, unser Leben verändert sich. Jesus verändert sich nicht. Aber das, was sich verändert, ist unser Glaube an Jesus. Der geht nämlich mit den Schwingungen und den Irrungen des Lebens mit. Und Jesus will dabei sein, diesen Lernprozess als Mentor begleiten. Und Lernen bedeutet immer irgendwie was Ungewisses aushalten. Aber genau das hält die Beziehung, den Glauben am Laufen. Ein bisschen Ungewissheit aushalten, ein bisschen auf Neues einlassen, sich von Jesus provozieren lassen zu neuen Gedanken, zu neuen Charakterzügen. Manchmal korrigiert sich dabei, bei diesem Lernen, mein Denken über Dinge. Manchmal korrigiert sich auch mein Verhalten. Ich merke manchmal, wie Jesus an meinem Charakter arbeitet, wie er die Früchte des Heiligen Geistes so langsam, aber sicher hervorrufen möchte. Ich werde ein bisschen geduldiger, ein bisschen liebevoller, ein bisschen weitsichtiger und so weiter. Manchmal merke ich auch, mein Bild von Gott korrigiert sich in diesem Lernprozess. Manchmal korrigiert sich auch mein Glaube. Und alles, was in diesem Lernprozess passiert, ist zutiefst heilsam. Lernen ist wirklich etwas Gutes. Und jetzt gehen wir zu einer Szene, die wahrscheinlich nach diesem Kennenlernen aus dem Johannesevangelium passierte und die euch vermutlich auch etwas bekannter vorkommt. Und die steht im Markus-Evangelium. Markus 1, 14 bis 20. Markus 1, 14 bis 20. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen und danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen in ihrem Boot und besserten ihre Netze aus. Sofort rief er sie. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Jesus beruft seine Jünger und alle folgen augenblicklich. Warum? Ich bin davon überzeugt, dass sie schon einen Teil von seinen Predigten und von seinen Lehren vom Reich Gottes gehört haben. Auch hier, diese Geschichte beginnt mit einer Szene, wo Jesus lehrt. Und das erste Kennenlernen aus Johannes ist vermutlich schon erfolgt. Johannes schreibt auch in seinen Einleitungsworten, dass er Sachen ergänzen möchte zu dem, was schon geschrieben worden ist. Ich glaube, die ersten Jünger wussten im Groben, worauf sie sich da oder auf wen sie sich da einlassen. Ich glaube nicht, dass Jesus so eine Art Aura um sich hatte, der alle sofort verfallen sind. Manchmal wurde mir das in Predigten irgendwie so dargestellt, dass man keine Wahl hatte. Wenn man auf Jesus getroffen ist, dann musste man ihm quasi folgen. Der hat einfach alle benebelt sozusagen. Der Gedanke gefällt mir nicht und ich glaube, er ist auch nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das Parfüm von Patrick Süskind kennt. Da ist ein Parfümeur, der das perfekte Parfüm entwickeln will und das am Ende dafür sorgt, dass es alle Menschen, die das riechen, komplett willenlos sind und ihm völlig verfallen. Und so wurde mir Jesus manchmal in Predigten dargestellt. Wenn man auf Jesus traf, dann boom, konnte man nicht anders, als ihm zu folgen. Ich glaube, so war das nicht. Ich glaube, die Jünger trafen eine Entscheidung. Auch wenn hier das so schnell und kurz beschrieben ist, glaube ich, dass die Jünger wussten, worauf sie sich einlassen. Zum einen, weil sie Jesus schon kannten und wussten, wofür er steht. Und zum anderen, weil dieses Prinzip Rabbi und Jünger total bekannt war. Das war für die damalige Welt etwas Gewöhnliches. Man kannte das, man wusste, was das bedeutete. Man wusste, dass es bedeutete, dass man einem Rabbi nachfolgt, dass man seine Lehre versteht, dass man ihn nachahmt. Und man erahnte auch, dass es das Leben bereicherte, dass es sogar ein bisschen aufwertete, den gesellschaftlichen Status, weil man eine religiöse Bildungslaufbahn nahm. Die hier genannten Jünger waren vermutlich kamen vermutlich aus dem Mittelstand. Keine Akademiker, aber auch keine ungebildeten Menschen. Allerdings war ihre religiöse Laufbahn offensichtlich vorbei, denn sie ging dem Handwerk ihrer Väter nach. Und es ist ein bisschen so, was die Jünger damals an Entscheidung getroffen haben, wie wenn ihr eure berufliche Ausbildung schon abgeschlossen habt, wenn ihr schon Geld verdient, vielleicht eure eigene Wohnung oder gar euer eigenes Haus habt, schon ein bisschen sesshaft geworden seid und euch dann entscheidet, nochmal in eine andere Stadt zu ziehen, was Neues zu studieren, wenig Geld zu haben und vielleicht in einer großen WG mit Leuten zu wohnen, die ihr nicht kennt. Je älter ihr seid, desto beängstigender findet ihr vermutlich diesen Gedanken. Aber ein bisschen ist das, worauf sich die Jünger da eingelassen haben. Und irgendwann in der Kirchengeschichte, glaube ich, sind die Christen falsch abgebogen, indem sie anfingen zu lehren, dass man Christ wird, um in den Himmel zu kommen. Und dann haben sie auch noch gesagt, dass man sich dafür nur taufen lassen muss und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Das ist eigentlich gar nicht falsch, aber es ist im Prinzip nur ein ganz kleiner Teil von dem, was es eigentlich ausmacht. Als Jesus auftrat und seine Jünger ihm folgten, ging es um was ganz anderes. Die ersten Christen, damals waren sie Juden, wollten lernen. Sie wollten von Jesus lernen. Und sie wollten das ihr Leben lang machen. Sie wussten, worauf sie sich einließen. Allerdings wussten sie nicht, wie lebensbereichernd das wirklich ist. Und hier haben wir einen riesigen Vorteil. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist. Wir wissen, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, der in uns wohnt, der uns tröstet, der uns aufbaut, der uns motiviert, zurechtweist. Wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir wissen, dass es eine Gemeinschaft von Gläubigen gibt, die zusammenhält und die sich liebt oder sich zumindest sehr viel Mühe dabei gibt, sich zu lieben. Wir wissen, dass Jüngersein sich richtig lohnt. Und wenn du heute noch nicht Jesus nachfolgst, dann kann ich dich eigentlich nur bitten, mach es. Es ist das Beste, was du machen kannst. Und wenn du Fragen oder Zweifel hast, wenn dir der Mut fehlt, dann kannst du mit mir reden, mit unserem Pastor, mit dem Seelsorgeteam, mit dem Gebetsteam. Wir helfen dir. Mein Glaube ist nicht immer nur toll. Ich habe manchmal Zweifel, ich habe manchmal Krisen, manchmal glaube ich viel, manchmal glaube ich wenig. Und trotzdem stehe ich hier und meine das total ernst. Jesus nachzufolgen ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du es noch nicht machst, tu es. Wenn du es nicht tust, bin ich davon überzeugt, dass du was verpasst. Und dann stellt sich ja unweigerlich die Frage, ob es für dieses Jüngersein, für Jesus Nachfolgen irgendwie Voraussetzungen gibt. Und da denkt man natürlich sofort an Glauben. Was braucht man zum Glauben? Man braucht Glauben. Das ist das, worauf es irgendwie ankommt. Das klingt aber total abstrakt. Ich breche es mal runter. Eigentlich brauchen wir sowas wie Demut. Was ich damit meine ist, einmal verstehen und akzeptieren, ich weiß und kann nicht alles und unter Umständen wissen und können es andere besser. Vor allen Dingen Jesus. Und ich will lernen. Und dann spürt man schon, es gibt so eine zweite Voraussetzung, die zum Glauben dazu gehört, das ist Vertrauen. Vertrauen, das von Jesus lernen mein Leben gut und nicht schlecht macht. Aber das wächst. Könnt ihr jetzt denken, oh, da brauche ich aber viel Vertrauen. Wenn ich mir die Jünger angucke, habe ich den Eindruck, da war nicht viel. Das wurde mit der Zeit mehr. Man braucht nicht viel. Ein bisschen Vertrauen reicht, um Jünger zu sein. Und man braucht doch nicht viel, weil in der Bibel steht, im Philipperbrief, dass Gott das in uns bewirkt, das Glauben, das Wollen und auch das Vollbringen. Also Gott tut seinen Teil dazu. Er ist treu und gibt zu unserem kleinen bisschen Vertrauen, Glauben, zu unserer kleinen Demut den Rest dazu. Vielleicht denkst du, dass diese lernende Haltung, so Jünger sein, dass das nichts für dich ist. Vielleicht bist du sogar schon Christ und glaubst, dass du entweder schon alles weißt und kannst, was es für dich zu lernen gab. Oder vielleicht sagst du tatsächlich, also eigentlich will ich nur, wenn ich tot bin, in den Himmel, mehr auch nicht. Vielleicht sagst du auch, ich glaube, ich kann das nicht. So bin ich gar nicht. Allein dieser Gedanke, nochmal zu lernen, überfordert mich. Damals bewarben sich die meisten Jünger bei ihren Rabbis. Und die suchten dann die mit dem größten Potenzial aus. Bei Jesus läuft das anders. Jesus wählt seine Jünger aus und er bricht damit so ein bisschen mit den Konventionen, die damals galten. Und da werden zwei Dinge deutlich. Ein Jünger von Jesus zu sein, ist keine Option für einen Christen, sondern das ist eigentlich das Gleiche. Wenn man Christ ist, ist man ein Jünger Jesu. Und es ist total normal, Jesus sagt später zu seinen Jüngern, macht die ganze Welt zu Jüngern. Also Jünger sein, das ist synonym mit Christ sein. Und das Zweite ist, von ihm zu lernen, ist nicht ausschließlich für privilegierte oder gebildete oder besonders sprachgewandte oder sehr spirituelle oder religiöse Menschen. Ist aber auch nicht nur für ungebildete und einfache Menschen, es ist für jeden. Jesu Jünger sein kann jeder. Und er spricht seinen Jüngern Wert zu, er spricht ihnen Bedeutung zu. Und das geht so ein bisschen unter in diesem Begriff Menschenfischern, weil es in der Übersetzung nicht ganz rüberkommt, was Jesus da eigentlich meint. Ich würde es eher mit einem Rettungssanitäter übersetzen. Also das, was Jesus seinen Jüngern sagt, ist, ihr seid Rettungssanitäter für die Welt. Das ist euer Job, das ist euer Berufung, das ist euer Wert. Ihr seid wichtig. Und in einer Berufung wird das besonders deutlich. Die lese ich euch auch noch vor, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, ab Vers 27. Lukas 5, ab Vers 27. Danach verließ Jesus das Haus. Da sah er einen Zolleinnehmer mit Namen Levi. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Da beschwerten sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten unter ihnen bei den Jüngern von Jesus. Warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten aufzurufen, ihr Leben zu ändern, sondern die Sünder. Levi ist ein Zolleinnehmer, ein Zöllner. Und niemals kann jemand, der diesen Beruf ausübt, diesen verachtenswerten Beruf in den Augen der Jüngern, der mit den Römern und Herodianern zusammenarbeitet, niemals kann so ein Mensch einem Rabbi folgen. Das ist unmöglich. Jesus riskiert seine Glaubwürdigkeit als Rabbi, seine gesellschaftliche Stellung mit dieser Auswahl. Und die religiöse Elite regt sich ja schon darüber auf, dass er nur mit denen isst. Da geht er viel weiter. Und Jesus läuft vorbei, er sieht ihn und er ruft ihn zur Nachfolge auf. Und dieser Ruf ist total entscheidend. Und vielleicht geht es dir heute auch so, wenn du jetzt gerade zuhörst, dass du merkst, okay, in mir regt sich was. Vielleicht ruft mich Jesus. Vielleicht ruft er mich und sagt, hey, du kennst mich noch nicht. Willst du mich kennenlernen? Vielleicht sagt er, hey, wir sind schon lange unterwegs, aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Vielleicht merkst du, dass Jesus etwas in dir auslöst, dass er dich ansieht. Und wenn du das spürst, dann macht es total viel Sinn, diesem Ruf zu folgen. So wie Levi, der sagt, oder von Levi steht, er ließ alles zurück und folgte ihm nach. Von Jesus zu lernen bedeutet auch, Vertrautes und Sicheres hinter sich zu lassen. Vielleicht hast du zum Beispiel Charakterzüge, wo du merkst, okay, da bin ich noch nicht so ganz Jesus-like. Ich merke, ich verletze damit Menschen immer wieder, aber so bin ich halt. Oder vielleicht hast du so theologische Themen, wo du jede Anfrage, jedes kritische Denken im Keim erstickst, hieran wird nichts gerüttelt und dabei komplett den Menschen übersiehst, der gerade vor dir steht und eine Lebenskrise mit genau diesem Thema hat. Vielleicht hast du Dinge in der Vergangenheit, die dich belasten, die eigentlich heil werden sollten, wo du vielleicht sogar von Jesus immer mal wieder dran erinnert wirst, aber du sie lieber schnell beiseite schiebst. Vielleicht willst du in Diskussionen unbedingt Recht haben, unbedingt alles sagen, was dir an Argumenten einfällt. Wie wär's, wenn du mal zulässt, dass unter Umständen der andere Recht haben könnte? Oder wenn du sogar von deinem Gegenüber eine Menge lernen kannst? Was ist, wenn Jesus die abgefahrene Idee hätte, dir durch so manchen Menschen, der für dich ein Idiot ist, etwas Lebenswichtiges beizubringen? Oder wie wär's, wenn du in schwierigen Situationen nicht mehr Gott bittest, sie möglichst schnell und gründlich zu beenden, sondern ihn fragst, was möchtest du, dass ich heute lerne und wie können wir gemeinsam dieses Problem bewältigen? Vielleicht denkst du jetzt, okay, Christsein, das scheint doch eine ziemlich anstrengende Nummer zu sein und ich will euch am Ende der Predigt das Erlebnis aus der Bibel vorlesen, von dem Johannes sagt, das ist das erste Wunder von Jesus war. Das erste Wunder, bei dem seine Jünger dabei waren und das sie miterlebt haben. Und das steht in Johannes 2. Johannes 2 ab Anfang. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt doch zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Abgesehen davon, dass Jesus uns zu einem Leben als Jünger auch befähigt, uns die Kraft gibt, Jünger zu sein und dass er zu dem, was wir sind, glauben, wollen und tun, hinzuschenkt, wird hier eins deutlich, Jesus ist gerade auf einer Hochzeitsparty und er hat Zeit für Feiern. Und Jesus sieht, dass der Wein alle ist und er besorgt 600 Liter neuen Wein. Also da steht 6 Krüge, 100 Liter, 600 Liter Wein. Interessanterweise ist Jesus hier gerade nicht auf der Straße und heilt kranke Menschen. Das hat er auch gemacht. Hier feiert er. Und er sorgt auch nicht dafür, dass durch dieses Wunder alle erkennen, dass er der Messias ist. Nur seine Jünger. Die anderen haben das vermutlich nicht mitbekommen. Genau das will er scheinbar sogar verhindern, dass das die Runde macht. Aber er scheint es gut zu finden, dass die Party weiterläuft. Mit Jesus zu leben, sein Jünger zu sein, bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Beim Trauern und beim Feiern. In großen Herausforderungen und auch Momente, wo Ruhe und Frieden ist. Ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das Leben geht hin und her und lernender bedeutet eben, Jesus nicht zuschauen zu lassen, wenn es mir gut geht. Und aber auch nicht einfach ihn als Notnagel zu benutzen, sondern von und mit ihm wirklich zu lernen. Ihm zu erlauben, mir etwas beizubringen, Sachen nachzuahmen. Und die Frage, die ihr euch heute alle stellen solltet und ich stelle sie mit, und dafür haben wir gleich 2 Minuten Zeit, ist, was würde sich verändern, wenn du heute beginnst, ein Lernender zu sein? Was für einen Unterschied würde es in deinem Leben, in deinen aktuellen Höhen und Tiefen machen, wenn du diese Situation aus der Haltung eines Jüngers, eines Lernenden angehst?